Preis dem Herrn, das Höchste meines Lebens ist dienen, Herr, und dir dienen, Gott. Und es ist so wichtig, dass wir ein paar wichtige Punkte lernen. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Und zwar Gott dienen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist, den Namen Gottes und so weiter. Mein Thema ist heute das Wichtigste oder die wichtigste Lehre des Lebens. Was sind die wichtigen Lehren des Lebens? Was soll ich lernen? Oft ist junge Leute, wenn sie dann mit der Schule fertig sind, da fragen sie, was soll ich lernen? Und auch wenn wir Christen werden, was ist das Wichtigste? Dich lieben, Herr, mehr und mehr. Das ist A und O, das ist alles, was wir brauchen, also dass wir Gott lieben. Und ich bin immer noch bei 1. Mose und ich werde wahrscheinlich eine ganze Weile hier bleiben, denn da steckt so viel Potenzial drin in 1. Mose. Jakob muss zurück und Gott ruft ihn zurück und sagt, jetzt musst du nach Hause gehen und dann kommt wieder alles hoch. Wenn wir zurückgehen, zurück zum Ziel, zurück zum Hafen, zurück zur Heimat und wenn wir auf dem Nachhauseweg sind, dann kommt wieder alles hoch. Da erinnern wir uns, was alles in unserem Leben gewesen ist und plötzlich kommt alles hoch, der Esau. Da ist eine Sünde, obwohl schon 20 Jahre zurückliegt. Alles, aber da ist eine Sünde passiert, die muss noch aufgearbeitet werden und da ist Esau und der hat zweimal sich ausgegeben, ich bin Esau. Wir haben das gestern betrachtet, ich bin Esau und Gott will ihn wieder zurückbringen, dass er sich selbst identifiziert, was er ist, seine eigene Identität hat und nicht nur ich bin Esau, ich bin der und ich bin jener und so weiter. Als Jakob aus Mesopotamien nach Hause geht und so weiter, da kam wieder alles hoch und Esau hört auch und erfährt von seiner Mutter, wie auch immer durch die Boten, erfährt er, dass jetzt der Jakob wieder nach Hause kommt und der Vater lebt noch und er weiß, er hat sich geschworen, wenn der nach Hause kommt, dieser Lump, dieser Jakob hier, Entschuldigung, dass ich das so auch sage, er war ein Gauner, ein Schlitzohr, aber Gott hat ihn lieb gehabt und Gott hat mit ihm Geschichte gemacht. Und wenn der nach Hause kommt, den schlachte ich noch ab. Ja, und er hat sich gefürchtet und du siehst diese Furcht, wie sich auswirkt, was ich befürchtet habe, was ich angestellt habe, auch schon, wenn alles verjährt ist und alles vorbei ist. Und wenn, selbst wenn der Jakob oder wenn der Esau schon eine große Familie hat und reich ist und das ganze Erbe vom Isaac geerbt hat als Erstgeborener angeblich, verstehst du? Aber trotzdem, die Angst ist da. Und Jakob fürchtete sich auf die Begegnung mit dem Esau und so weiter, dem Erstgeborenen, den er betrogen hatte, den er den Segen abgekauft hatte. Ich bin Esau, das war er nie und nimmer. Er hat eine andere Identität von Gott. Gott hat gesagt, du bist Israel. Gott kämpft mit dir. Du bist ein Fürst Gottes und dergleichen. Aber der hat diese Identität gar nicht richtig angenommen, gar nicht kapiert. Und es musste so viel Wasser vom Berg fließen. Unsere Sünden finden uns immer wieder, ihr Lieben. Unsere Vergangenheit, wir können unsere Vergangenheit nicht weglaufen. Es verfolgt uns wie ein Schatten. Und so weiter. Und er wusste ganz genau, auch jetzt, wenn alles ordentlich ist und gut gelaufen ist, beim Esau gut gelaufen ist, bei mir gut gelaufen ist, aber die Angst ist da und die Angst ist eine Macht. Die Angst ist eine Macht, die einen seelisch fertig macht, mit der man nicht klarkommt. Und wir sehen hier, die Sünde verfolgt einen Menschen, die Sünde geht einem nach. Du wirst ganz nicht abschütteln, was war, das war die Erfahrung, die man gemacht hat, die hat man gemacht. Den Fehler, den man gemacht hat, hat man gemacht. Dieser Fehler bleibt, solange du lebst. Auch wenn dir alles vergeben worden ist, der Fehler bleibt. Du bist der Betrüger, Jakob, der Betrüger. Ja, die Furcht hat sein Leben nicht losgelassen. Immer wieder kommt es hoch, die alte Geschichte. Ein Vorzeichen dafür ist, dass Gott mit ihm ist und so weiter, dass der Engel ihm sagte, jetzt Jakob, ist Zeit nach Hause zu gehen. Es war ein Befehl Gottes, dass er nach Hause geht, in sein Herkunftsland, da wo er herkommt. Der Engel, der am Tor vom Dings wacht, vom gelobten Land wacht, nicht nur, dass der Engel am Paradiesestor wacht, sondern der wacht auch im gelobten Land. Und dieser Engel sagt, jetzt komm nach Hause. Und da widersteht der Engel Gottes diesem Jakob am Paradiesestor, am gelobten Land Kanaan, der Ort, diese Vision, wo er begegnet ist, hier in Pniel, in diesem Doppellager, da passiert so viel jetzt, was mit dieser Begegnung auf sich hat und so weiter. Ich lese in 1. Mose 32, Vers 1 und folgende Verse. Der Jakob begegnet dem Engel Gottes. Er begegnet nicht nur, dass die Engel auf und abfahren und die Himmelsleiter. Jetzt begegnet er dem Engel buchstäblich. Und es begegnete ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stadt Mahanaim. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau. Jetzt weiß er, jetzt ich gehe aufs Ganze. Ich schicke Boten und sage, Esau, ich komme nach Hause, stell dich darauf ein, was jetzt passiert. Der Engel hat ihm wahrscheinlich diesen Auftrag gegeben. Denn wir müssen, da ist nur der Kampf, wo er mit den Engeln hat. Aber hier, der Engel befahl ihm und sprach zu ihm, so sprech zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bis hierher bei Laban so lange in der Fremde gewesen und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir anzusagen, damit ich Gnade vor dir finde. Wir wissen ja, er wollte immer selber machen, managen. Er war so ein Manager-Typ. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir entgegen mit 400 Mann. Du musst vorstellen, 400 Speere sind, Spieße, was weiß ich, Schwerter sind auf ihn gerichtet. Und beim Weggehen begegnen Engel und so weiter. Und jetzt beim Zurückgehen begegnen auch die Engel. Und es ist interessant, als er in dieser Nacht dort mit Gott gerungen hat und dort lag, da ging die Sonne unter. Und jetzt, als er nach Hause kommt, da geht die Sonne wieder auf. Aber es dauert, da passiert einiges, da fließt noch eine ganze Menge Wasser vom Berg. Beim Weggehen, das sehen wir, 1. Mose 28, da war ein Kampf, die Sonne ging unter. Wenn wir Gottes Wege verlassen, da geht auch bei uns die Sonne unter, da gehen die Lichter aus. Und Gott hat ihm versprochen, siehe, ich bin mit dir, als er dort wegging, nachdem die Engel sich ihm offenbarten, ich werde also bei dir sein und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht nur verwahren und so weiter. Nein, ich will alles tun, was ich zugesagt habe. Jakob ist ein zerbrochener Mann. Er muss fliehen, nur noch einen Stock in der Hand, mehr nicht. Er ist demütig und er nennt Esau jetzt mein Herr. Du siehst also, er ist nicht mehr der Erstgeborene, verstehst du, es ist mein Herr. Er ist zerbrochen in diesen 20 Jahren. Weißt du, Gott wird mit jedem fertig. Gott zerbricht jeden Einzelnen, wie auch immer. Er kriegt uns klein, in aller Liebe. Nicht, dass er uns schikanieren will. Nein, Gott will uns hochbringen. Gott will uns reinigen. Gott will uns heiligen. Und Jakobs Diener kamen zurück mit der Nachricht, dein Bruder Esau kommt dir entgegen. Stell dir vor, da rutscht das Herz in die Hose bei dem Mann. Er ist fertig, kann nicht mehr. Aus Furcht hat er dann einige Schutzvorkehrungen getroffen. Er teilte die Lager immer in zwei Teile. Wenn ein Teil untergeht, das andere Teil bleibt noch übrig und so weiter. Er kann vielleicht noch fliehen, kann sich noch retten. Also er war nicht mehr sicher. Und du siehst hier auch, selbst da verlässt er sich nicht auf Gott. Gott wird ihn bewahren, Gott wird ihn beschützen. Nein, er handelt. Und so weiter. Und dann fleht er zu Gott und er weiß, ich kann hier nichts mehr machen. Und das ist der Moment, wo Gott ihn korrigiert und wo Gott ihn zu einem Punkt bringt. Und hier sagt er, Herr, ich bin zu gering, alle Barmherzigkeit und alle Treue, die du deinem Knecht angetan hast. Und dann weiß er, ich habe bisher gemanagt. Ich war immer dieser Macher, aber jetzt geht's nicht mehr. Gott kriegt uns zu dem Punkt hin, wo wir kapieren, ich kann nicht alles. Und ich werde auch nicht alles können. Und dann bittet er um Gottes Hilfe. Er erinnert an die Verheißung, die Gott hier ihm einmal gegeben hat in 1. Mose 28, Vers 13. Du hast zugesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen reichlich machen wie Sand am Meer und dass die Menge niemand zählen kann. Herr, jetzt erinnert er sich an die Verheißung, hält sich an die Verheißung, klammert sich an die Verheißung. Jakob war nichts, als er mit dem Wanderstab fortgegangen war und dann 20 Jahren hat Gott ihn beschützt und so weiter. Wir haben die Tage gehört, er wurde 10-mal von seinem Onkel Laban betrogen und er hat zu materiellen Besitz gebracht. Aber materieller Besitz befriedigt einen noch nicht. Materieller Besitz macht einen nicht glücklich. Geld beruhigt, aber Geld macht nicht glücklich, macht nicht stark. Jakob ersann schließlich noch eine Strategie und immer wieder kommt es hoch. Er vertraut Gott und immer wieder der alte Mensch, der alte Jakob, dieses Schlitzohr. Und dann schickt er dem Esau 5-mal verschiedene Tierhirten als Geschenk entgegen. Fast 500 Tiere schickt er dem Esau als Besänftigung, Beruhigung, damit er nichts mehr antut, versteht sich, er ist ein guter Mann und so weiter, und sieht, wie reich er ist, wie Gott ihn gesegnet hat. Damit hofft er, er könne das Herz seines Bruders erweichen. Wir versuchen manchmal mit Geld, mit Gut, mit Tiere, hier wie dieser Jakob, versuchen das Herz eines Menschen zu befriedigen, machen Geschenke, aber die Geschenke befriedigen einen nicht, machen nicht glücklich, machen nicht reich, machen nicht gesegnet. Der Herr muss unser Herz berühren und der Herr muss das Herz des anderen berühren und der Herr muss das Wunder tun. Er hofft, ich könnte es erweichen, ich könnte es verkaufen. Du kannst dein Heil, dein Glück, deinen Frieden, das kannst du nicht kaufen, auch nicht mit Geld, nicht mit Geschenke. 5-mal probiert er. Mit allen möglichen Sinnen, verstehst du, 5-mal, das sind die Sinne. An jenem Abend blieb Jakob dann allein, als er dann seine Lage geteilt hat, im Lager Gilead, da blieb er allein mit Gott. Und das ist der Moment, das ist die Lektion, wo ein Mensch lernen sollte, allein sein mit Gott mal. Nicht nur auf seine Geschenke schauen, nicht nur auf das, was er gemacht hat, was er eingefädelt hat. Er schickt auch seine beiden Ehefrauen, die beiden Dienerinnen und die 11 Söhne über den Fluss schon rüber, geht schon zum Esau. Ja, er versucht alles Mögliche zu tun, geht zum Esau, geht schon. Also jetzt, was der Esau jetzt mit euch macht, ist jetzt egal. Also sie gehen über den Jabbok und er selbst allein bleibt am Ufer zurück. In jener Nacht drang er mit einem Mann, der es ist ein geheimnisvoll, ob das jetzt ein Engel war oder ein Wassergeist oder was weiß ich, was es war. Also auf jeden Fall irgendetwas war, wo er gerungen hat. Soll ich oder soll ich nicht? Und der Engel wird hier gar nicht so richtig beschrieben, aber in Wahrheit war es Gott, der mit ihm gerungen hat und nicht ein Wassergeist. Wie manche Ausleger denken, verstehst du, ein Flussgeist. Ja, und ich glaube, das war sogar Jesus, der ihm begegnete. Aber du weißt ja, wie bei den Menschen ist. Die Menschen denken, das wäre ein Geist. So wie Jesus, ein Gespenst, kommt auf dem Wasser entgegen. Aber es war kein Gespenst. Herr, wenn du bist, heiße mich, zu dir zu kommen. Das war Petrus. Aber so sieht es zuerst mal im Natürlichen aus. Eine wichtige Lehre. Wir entdecken Gott nicht auf den Anhieb. So schütteln aus dem Ärmel. In diesem Ringkampf wurde Jakobs Hüftgelenk verrenkt. Und er ließ den Gegner, der mit ihm kämpfte, nicht mehr los. Ich gehe nicht, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Du siehst, worauf es ihm ankam. Er wollte jetzt endlich von Gott gesegnet werden. Wer dieser Mann auch immer war und dieser Engel auch gewesen ist, auf jeden Fall, dem konnte er nicht widerstehen. Der hat ihn gelähmt, hat einen Schlaganfall anscheinend bekommen. Aber was ich hier aus dieser Geschichte lerne, und das ist so wichtig, mein Thema ist ja die wichtigen Lehren des Lebens, durchhalten, durchhalten. Durchhalten und nochmals durchhalten und nochmals durchhalten und nochmals durchhalten. Nicht nachgeben. Wenn du Gottes Ziele erreichen willst, musst du durchhalten. Und das ist wichtig für die weitere Entwicklung Jakobs gewesen. Und das ist auch für unsere Entwicklung sehr wichtig. Durchhalten. Auch wenn die ganze Hölle auf einen einstürmt und der Teufel wütet und der Abgrund sich auftut und so weiter. Durchhalten. Diese Begegnung bewies seine Bereitschaft, nicht aufzugeben. Herr, ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht. Kannst mich totschlagen. Ich lass dich nicht. Reicht schon, dass ich gelähmt bin, aber jetzt, ich lass dich nicht los. Er gibt nicht auf, auch wenn alles zuwiderläuft, wenn alles gegen ihn arbeitet. Er glaubt an Gott weiter. Er weiß, dass Gott einen Plan für sein Leben hat. Er erinnert sich an all die Verheißungen, an all die Segnungen, an alles, was in seinem Leben gewesen ist. Und das ist sein Leben. Er gibt sein Leben in die Waagschale, wirft in die Waagschale und so weiter. Herr, ich lass dich nicht. Du segnest mich dann. Wir geben viel zu schnell auf. Wir denken, ja, wir beten. Ja, ist nicht gekommen. Was soll's? Verstehst, dann machen wir was anderes. Gehen wir zum Geistheiler oder gehen wir dorthin und gehen wir dorthin oder machen wir dorthin. Ich kenne so viele Leute, die wollen von Gott eine Hilfe haben. Die erfahren auch ein Stück weit die Hilfe. Die kommen etwas Gott näher. Aber nach 3 Wochen hält die Heilung nicht mehr. Dann gehen sie zum Geistheiler. Da, was weiß ich, wo sie dann hingehen und versuchen dort zu helfen. Wenn der nicht hilft, dann hilft der. Aber Jakob blieb bei diesem Kampf, bei diesem Ringkampf und er hielt durch. Schau nicht auf deine Gegner, sondern vertraue Gott. Das ist eine Lektion, die wir hier lernen wollen. Gottvertrauen ist mehr wert als Geld und Gut. Er schickt alles weg, löst sich von allem, trennt sich von allem. Erste Lektion ist, die uns wichtig ist hier. Vertraue auf Gottes Versprechen, was er dir versprochen hat. Halte Gottes Wort fest. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Jesaja Kapitel 41, ein anderes Wort. Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir oder mit dir. Sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Ich werde dich stärken. Ja, ich werde dir helfen. Ich werde, ja, dich mit meiner rechten Hand führen und unterstützen und tragen und leiten. Ich werde. Gut, das klingt schön, das ist wunderbar. Aber ob das wirklich wahr ist, das ist eine andere Frage. Verstehst du? Wir haben so viel in der Bibel, so viele Verheißungen. Aber sind sie wahr? Sind sie richtig? So. Fürchte dich nicht. Ja, Herr, aber ich habe doch Angst. Ich habe trotzdem Angst. Und ich fürchte mich trotzdem. Es klingt schön, um wahr zu sein. Jakob will auf Nummer sicher gehen. Weißt du, er hat schon so viel Murks in seinem Leben mit dem Segen erlebt, wie er sich den Segen erschleicht, wie er den Segen erkämpft und so weiter, erarbeitet. Er, ja, 21 Jahre lang kämpfte da um seine Frauen und sein Gut und Hab. Ja, und jetzt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und hast du wirklich zu mir gesprochen? Geschwister, es ist ja so wichtig, dass wir hundertprozentig wissen, hat Gott zu mir wirklich gesprochen? Oder bilde ich mir nur ein, lese ich in der Bibel? Weißt du, die Bibel ist ein offenes Buch, kannst hier lesen oder wieder raus, wie Schweizer Käse, da kommst rein und da kommst wieder raus. Ja, weißt du, die Bibel ist ein offenes Buch, aber ist das wirklich für mich? Kann ich das Wort Gottes annehmen? Schau, die Geschichte, wie hier die Geschichte zugeht. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Kann ich mit ihm durch dick und dünn gehen? Was er mir versprochen hat, stimmt das auch? Geschwister, wir müssen hundertprozentig sicher sein. Das war Wort Gottes. Das ist eine Zusage. Das ist eine bare Münze. 21 Jahre hat er gehabt, gearbeitet und alles abzuarbeiten. Die ganzen Segnerei, die er sich da eingebrockt hat. Und hätte das alles gar nicht eingebrockt, hätte seine Ruhe gehabt. Der Jakob hätte seine Ruhe gehabt, wenn er diese ganze, Segnerei, ich will gesegnet werden, ich will der Erstgeborene sein, ich will das und so weiter. Verstehst? Wenn er unten geblieben wäre, Gott hätte schon gesorgt, dass es mit dem Jungen recht wird. Aber wir vertrauen auf Gott nicht. Wir denken, wir können managen, wir können das machen. 21 Jahre hat er versucht, die ganze Segnerei abzuarbeiten. Ich rede dann mal so, weil ich auch weiß, du weißt Gottes Wort, du weißt die Verheißungen, du hast gehört, du hast es angenommen, aber doch nicht richtig geglaubt, was auch immer gewesen ist. Nach 21 Jahren ist er materiell gesegnet, aber die Sünde holt ihn wieder ein. Mein Esau kommt. Mein Esau, und jeder hat einen Esau. Du kannst, ja, sicher sein, jeder hat einen Esau. Die Sünden meiner Jugend. Und weißt du, in der Bibel heißt es, Herr, gedenke die Sünden meines Alters nicht. Aber viel schlimmer sind als die Sünden des Alters, die Sünden der Jugend. Denn da werden die Weichen gestellt für mein Leben, was alles passiert ist. Und hier sind im Leben Jakobs die Weichen gestellt worden und ist in die falsche Richtung gegangen. Zweimal gibt er sich als Esaus, ich bin Esau, eine falsche Identität. Er ist nicht Esau. Aber weißt du, aber das ist, der junge Mensch will immer was anderes sein. Der will was Großes sein, ganz groß rauszukommen, gesegnet werden. Du sollst kein Falschzeugnis reden. Und das ist, was viele Menschen machen. Die Sünden der Jugend, ich habe mir eingebildet, mir eingeredet. Und ich habe gedacht, das ist für mich, das ist Gottes Wort, sogar unterstrichen, eingerahmt, grün angemalt, rot angemalt, wie auch immer angemalt. Und jetzt ist das wirklich wahr. Ist das wirklich wahr? Und wir müssen zu der Gewissheit durchringen, ist das wirklich wahr? Und jetzt kommt Esau mit 400 Mann entgegen. Er ist gut gerüstet. Mit dem Kerl ist nicht zu spaßen. Er macht ernst, was er sagt. Also er ist ja rauer Bursche. Und du willst das Joch abschütteln. Und er weiß, irgendwie muss ich das Joch abschütteln. Und selbst wenn ich den Jakob umbringe, dann habe ich meine Ruhe und meinen Frieden. Aber Gott erlaubt es nicht, Gott verhindert es, Gott führt es anders, Gott macht es anders. Jetzt muss Gott begegnen, den beiden, dem Esau und dem Jakob, beiden. Und die beiden müssen sich Gott stellen. Und da kommt man nicht vorbei, dass man die Sünden der Jugend aufarbeitet. Da kannst du dich nicht mehr vorbeischmuggeln. Ich bin jetzt dies und jenes, nein. Selbst wenn du Christ bist, tausendmal Christ bist und hundertmal getauft bist, das bringt nichts. Du musst von Gott her wissen, er muss das Zeugnis mir geben, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und da bekommt er eine Verheißung, einen Zuspruch, aber dem traut er nicht ganz. Er sagte, ich bin schon so oft reingefallen mit der ganzen Segnerei und mit den ganzen Versprechungen. Ich bin mit dir. Gott hat gesagt, ich bin mit dir und jetzt muss ich 21 Jahre schuften bei diesem Laban. 10-mal hat er mich betrogen, der Kerl. Ja, weil er sich 2-mal ausgegeben hat, ich bin Esau. Und er stellt sich der Wahrheit, er ist jetzt konfrontiert mit dieser Wahrheit, er muss jetzt diese Ängste aufarbeiten, was in seinem Leben ist, und die muss er aus seinem Leben irgendwie entfernen. Nicht nur die Familie wegschicken und die Familie trennen oder Geschenke geben, ich muss jetzt irgendwie innerlich aufarbeiten, meine Ängste, die werden schlimmer und schlimmer vom Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Unglaube ist ein Freudenräuber, Ungehorsam und so weiter. Die Fehler, die passiert sind, die muss man loswerden, wie auch immer, koste was es wolle. Alle Segnungen, jetzt haltet euch fest, ich bin seit 50 Jahren schon Pastor und predige, alle Segnungen nützen nicht, wenn man Angst hat und nicht glaubt. Alle Segnungen nützen nicht, die mögen noch so perfekt, noch so gut, so vollkommen, so gesalbt und was weiß ich, so geschwollen sein, die nützen nicht, wenn man selber Angst hat. Und wenn man nicht glaubt, die kann man gar nicht richtig genießen. Gott sagt, geh entgegen zu deinem Bruder und so weiter. Ich werde bei dir sein, ich werde dich beschützen, hab keine Angst. Ich werde dich wieder ins gelobte Land bringen. Denn das Land, das habe ich dir verheißen, versprochen. Ja Herr, das ist nett und süß, aber ist es wahr? Dann ist die ganze Segnung nichts. Ich will das nur sagen, so viele Menschen rennen von Segnungsgottesdienst, zu Konferenz und jedes Mal sind sie vorne und wollen gesegnet werden und sie kriegen vom Segen gar nicht genug. Weißt du, es ist so wichtig, den Segen zu verarbeiten, den Segen zu verdauen, den Segen in sich aufgehen lassen in seinem Leben, dass es funktioniert. Ich will dir helfen. Das Wichtigste im Leben ist, du bist gesegnet von Gott, eigentlich schon vor der Geburt. Schon im Jenseits, als du hier auf diese Welt kamst, hat Gott an dich gedacht und vor Grundlegung der Welt bist du erwählt, ein auserwähltes Werkzeug. Aber so schnell geht das nicht. Da fließt viel Wasser vom Berg. So viele Reiche, die haben alles, was sie brauchen, aber die können nicht sicher schlafen. Im Nachtkasten haben sie eine Pistole oder das ganze Haus ist überwacht mit Kameras. Das sind die Reichen. Sie sind ihres Lebens nicht sicher. Was nützt es, wenn du alles hast, wenn du alles erreicht hast und du bist deines Lebens nicht sicher? Der Zusagen, die du von Gott bekommen hast, nicht sicher. Wichtige Lehren des Lebens, was ist? Geld und Materialismus kann uns nicht beruhigen, ihr Lieben. Gibt uns keinen Frieden. Bevor man den Problemen begegnet, muss man zuerst mal Gott begegnen. Das ist A und O. Das ist eine wichtige Lehre, die ich hier weitergeben möchte, aus der Geschichte von Jakob, Esau und der Rückkehr ins gelobte Land. Zuerst mal mit Gott begegnen. Das sehen wir auch in der Offenbarung. Weißt du, wir leben in der Endzeit. Es ist die letzte Zeit, in der wir sind, die letzten Züge der Weltgeschichte. Aber bevor dieser Johannes auf der Insel Patmos diese schrecklichen Dinge sah, was in der Offenbarung berichtet werden, ist er Jesus begegnet. Kapitel 1, Vers 17. Er ist Jesus begegnet. Und dann, nachdem er Jesus Angesicht geschaut hat, nachdem er mit Gott geredet hat, dann kann er den Antichristen angucken, den Teufel angucken, den Abfall der Gemeinde angucken, die ganze Lauheit und Trägheit der Christen, die Hure Babylon und weiß ich sonst noch was, was er anschauen kann, weil er Jesus geschaut hat. Und wer Jesus geschaut hat einmal, der fürchtet sich nicht mehr. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ihr habt die Welt überwunden. Und das gleiche gilt auch hier für Jakob. Jakob muss zuerst einmal Gott begegnen, nicht dem Esau. Und er muss das Problem lösen, mit Gott besprechen. Ich habe eine andere Geschichte in der Bibel noch als Exkurs, noch nebenbei. Weißt du, Gideon, du streitbarer Held, sagt der Herr. Er sagt, lieb, Heiland ist gut, verstehst du, beruhige dich. Aber, weißt du, das haben die Leute schon gesagt, aber schau, die Midianiter kommen alle Jahre wieder und ich soll der streitbare Held sein und ich soll hier diese Midianiter schlagen. Und du siehst, wie beim Gideon ist, Gideon traut nicht. Der legt zuerst ein Vlies auf der Seite aus und ein Vlies auf der Seite aus. Wir kennen jetzt diese Geschichte. Er braucht Bestätigung, aber da glaubt er auch nicht, das könnte Zufall sein. Auch die Bestätigung, die du vom Herrgott erbittest, können Zufall sein. Die müssen gar nicht bare Münzen sein, denn der Teufel hilft nach. Du hast Zweifel und er greift in diese Zweifel rein. Und dann geht er in das Lager mit seinem Diener, in das Lager der Midianiter, horcht, was die erzählen. Heute Nacht habe ich geträumt, dieser Mahlstein Gideons, das kam und hat uns alles zermalmt. Und erst da wusste er, wenn die schon träumen, wenn die schon Angst haben, dann ist Gott mit mir. Weißt, wir müssen dazu auf Nummer sicher gehen. Und ich möchte dich ermutigen, Bruder, Schwester, spring nicht ins Wasser. Warte, bis der Herr dich ruft, wie beim Petrus. Und dann kannst du aussteigen aus dem Boot. Und dann kannst du auf dem Wasser gehen. Und dann musst du immer noch auf den Herrn schauen. Du siehst, diese Geschichte wiederholt sich. Und ich habe ja diese Tage gesprochen, die Geschichten wiederholen sich. Beim Gideon geht es hier um eine hundertprozentige Sicherheit. Und er prüft die Zusagen Gottes. Herr, ist das wirklich wahr? Stimmt das, was du hier in der Bibel gesagt hast? Die Bibel ist ein gedrucktes Buch, Druckerschwärze und so weiter, und Papier ist geduldig. In aller Liebe. So viele Menschen sind bibelgläubig, aber nicht gottgläubig. Glaub an die Bibel, aber glaub an den Gott der Bibel, der uns hier offenbart wird. Und dieser offenbarte Gott muss dein und mein und unser Gott werden. Du musst dem Eis trauen, auf die Eisfläche gehen, verstehst? Da bei der Besiedlung Amerikas, da ist ein junger Bursche, der geht westwärts und der muss einen Fluss überqueren, einen Nebenfluss von Mississippi, und das Eisdecke, da robbt er auf alle vier über das Eis, weil er nicht sicher ist, trägt das Eis, aber wenn er ein bisschen länger ist, wenn das Eis einbricht, bricht er doch nicht ein, er robbt so und plötzlich kracht das Eis und dreht sich um, was da hinter ihm los ist, ein Pferdeschlitten mit Holz beladen, fegt über das Eis. Und dann wusste er, aha, wenn der das kann, kann ich auch. Verstehst? Wir müssen sicher sein. Trägt mich das Eis, tragen mich die Verheißungen. Erfülle ich die Bedingungen für die Verheißungen Gottes? Bezahle ich den Preis dafür? Wie auch immer. Wir sind oft zaghaft. Es ist okay, dass es so ist. Jakob hat genug Lehrgeld bezahlt, weil er von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Immer wieder. Von falschen Voraussetzungen. Ich mache es. Ich gehe um den Segen, und dann verkleidet er sich als der Esau. Gott versichert uns, bei einer Versicherung ist es so wichtig, dass ich was einzahle. Verstehst du? Eine Versicherung, wenn du eine Police abschließt für irgendwas, dann musst du auch die Bedingungen erfüllen, dass die Versicherung zahlt. Du vertraust dem Herrn, aber hast du auch die Police bezahlt? Du musst was einzahlen, was opfern, zu was bereit sein und dann den Segen verwirklichen. Immer wieder in der Bibel ist die gleiche Geschichte, eine wichtige Lehre. Die Geschichte wiederholt sich. Der Abraham opfert seinen Isaak, und als Gott das sah, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Und jetzt wirst du den Segen bekommen. Er hat die Prüfung bestanden. Und so viele Leute bestehen nicht die Prüfung, wollen aber gesegnet werden. Du musst das einzahlen, was opfern, wozu bereit sein. Wichtige Lehren des Lebens: von nichts kommt nichts. Die wollen gesegnet. Herr, segne mich, Herr, segne mich, Herr, segne mich, Herr, segne mich. Ja, für was denn? Damit ich gehen kann, damit ich arbeiten kann, damit ich wirken kann für den Herrn, damit ich mein Bestes geben kann. Ja, segne. Aber zuerst muss ich mal was tun. Ich muss A sagen, und Gott sagt B, C, D. Mach weiter an diesem Alphabet. Aber ich muss zuerst mal, ja, nicht nur Herr, segne mich, sondern ich muss was tun. Ich muss den ersten Schritt tun, damit Gott mich segnen kann. Gott kann mich nicht segnen, solange ich nicht den ersten Schritt getan habe. Solange ich meinen Isaak nicht geopfert habe. Solange ich nicht mich überzeugt habe, ist das wirklich der Herr gewesen? Gott versichert uns, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Er verspricht uns, dass er uns stärkt, dass er uns hilft und so weiter. Aber jetzt muss ich probieren. Ich muss mein Schärflein in die Büchse werfen und opfern, damit Gott mich segnen kann. Damit Gott etwas an mir tun kann. Ich muss meine 5 Brötchen und die 2 Fischlein dem Heiland in die Hände drücken. Und er muss es brechen und zerbrechen. Und dann können Tausende satt werden. Jakob hat genug Lehrgeld bezahlt in seinem Leben. Verlass dich nicht nur, ich kenne Gott. Ich weiß, sein Wort ist wahr. Ja, ich kenne Gott auch. In der Geschichte hat er sich bewiesen, dass er wahr ist. Aber ist er für mich wahr? Ist er für mich wirklich? Ist er für mich reell? Trau seinen Worten, aber das musst du praktisch erleben. Weil Erfahrung geht, ist wichtiger als Studieren. So viele Menschen haben studiert, sie haben genau festgestellt, was der liebe Gott sagt, aber sie haben keine Erfahrung. Und wir lernen durch Erfahrung, wir reifen durch Erfahrung, wir wachsen durch Erfahrung. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und folgende Verse, da heißt es: Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Weißt du, da musst du noch viel lernen. Wie der Jakob, 21 Jahre hatte dem Herrn vertraut. Herr, du hast mich hierher gebracht und du wirst mich auch wieder zurückbringen. Du wirst alles gut machen. Ich verlasse mich auf dich und nicht mehr auf meinen Verstand. Wir verlassen so viel auf unser Verstand. Das verstehe ich. Aha, das ist für uns, für unsere Zeit, für unsere Situation, für meine Not. Aber du musst die Verheißungen Gottes erfahren. Erfahren, das heißt, du musst fahren. Da ist das Wort fahren drin. Da musst du da vorbei. Da musst du an diesen Dingen vorbei. Gott will, dass wir Wege gehen, dass wir Wege wagen. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Er will, dass wir verstehen. Und auch selbst wenn nichts verstehen und trotzdem glauben, das, was Jesus zu Maria und Martha gesagt hat. Martha, wenn du glauben würdest, dein Bruder wird auferstehen. Ja, am jenen Tag in der Zukunft. Unser Glaube ist manchmal fixiert, entweder was früher war oder was kommen wird, aber nicht, was gegenwärtig ist. Es ist so wichtig, dass wir erleben, Gott ist gegenwärtig. Jetzt, dein Bruder wird auferstehen. Ja, Herr, das glaube ich. Verstehst du? Du glaubst mit dem Kopf, mit dem Verstand. Du weißt, an jedem Tag, wenn der Ton der Posaune erschallt, da werden alle Toten auferstehen, nicht nur der Lazarus. Aber der Herr Jesus will sagen, glaub an den Herrn Jesus und du wirst, dein Lazarus wird auferstehen. Und dann erzählt der Heiland, ja, der ist krank, der schläft. Oft erkennen wir die Wege Gottes hinterher, wie bei Martha und Maria und so weiter, dass alles so kommen musste, wie es gekommen war. Manchmal auch nicht. Verstehst du, dass Gottes Wege sind anders, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Aber wir müssen lernen, dem Herrn zu vertrauen. Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Und auf dein Wort mache ich da großen Fang. Dem Herrn zu vertrauen heißt nicht, dass ich handle so wie, ja, wie man normal handelt. Und dass ich alles verstehe. Ich habe in meinem persönlichen Leben erlebt, ich musste handeln, ohne zu verstehen. Ohne einen Kommentar vom lieben Gott zu haben. Ohne, dass der Herr oder der Heilige Geist gekommen wäre und mir erklärt hätte, so und so, Johannes. Nein, ich muss einfach im Glauben handeln. Weißt du, was im Glauben handeln ist? Einfach komme ich um, so komme ich um. Wie die Esther in der Bibel. Wir denken so oft menschlich. Ja, das liegt in unserer menschlichen Natur. Ich muss was tun. Manchmal musst du gar nichts tun, darfst gar nichts tun. Und je mehr du tust, desto mehr vermasselst du die ganze Geschichte. Gott sagt in Jesaja Kapitel 55, Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel von der Erde entfernte, so viel höher sind meine Worte als ja und meine Wege und so weiter und meine Gedanken. Gott hat in unserem Leben Überblick. Wenn du im Raumkapsel bist und runter guckst auf diese Erde, verstehst, da gibt es keine Grenzen, da gibt es keine Menschen, das ist nicht der Weiße, Schwarze, was weiß ich, das ist nicht Russen, die Nationalitäten, da siehst du sich nicht alle. Weißt du, das sind nur Umrisse. Da schaust du runter. Gott hat Überblick über unsere Vergangenheit, über unsere Gegenwart und über unsere Zukunft. Und er führt und lenkt die Geschicke. Seit der Schöpfung, ja, verfolgte den Plan auch mit mir. Da wurde die Welt noch gar nicht geschaffen. Hatte mich schon geplant, von mir schon eine Idee gehabt und einen Plan gefasst, was er alles machen wird und wie er das ausführen wird. Das hat Gott alles geplant. Und wenn du das weißt, wenn du da sicher bist, Gott hat alles unter Kontrolle, Gott hat alles in seiner Hand. Gott steuert Kriege wie Menschenherzen. Wir sollen nicht erwarten, dass wir alles für was wir so glauben und so weiter, muss einen Grund haben. Ja, steht in der Bibel, schwarz auf weiß. Und da steht es auch noch, und dort steht es auch noch. Und dann 5, 6 Zeugen. Verstehst du? Ja, aber ich muss manchmal Gott vertrauen, ohne zu wissen, wie geht es weiter, wie wird es weitergehen. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und er muss nicht uns immer einen Grund angeben, warum er das macht. Warum fahren wir dorthin? Und warum müssen wir dorthin gehen? Viele Lehren, die wir lernen müssen in unserem Leben, sind Geheimnisse. Und wir müssen sie nehmen wie Pillen. Nicht wie Pulverchen oder was weiß ich. Wie Pillen. Die müssen wir schlucken und, ja, und dann drin wirken lassen. Die Geheimnisse Gottes musst du schlucken. Verstehst nicht? Du darfst sie nicht kauen, diese Pillen. Du musst sie schlucken, hinunterschlucken. Diese Wahrheiten, die in der Bibel drinstehen. Ja, Herr, ich schluck das. Vertraue dir. Ich vertraue dem, der es offenbart hat. Und Gott ist zuverlässig. Gott kann nicht lügen. Was er sagt, das ist wahr. Gott kennt den Plan für mein Leben bis ins Detail. Jeder Winkel meiner Zelle, meine Gene ist schon geplant, vorbereitet, alles genau geordnet, wie es zueinander gehört. Oft stehen wir da und fragen uns, Gott, warum hier? Warum nicht dort? Warum muss ich gerade hier tun? oder etwas tut? Oder warum führst du mich gerade in diesen Weg, diese Situation? Warum muss ich das alles ausmachen und ausbaden und ja, in deine Spuren nachgehen? Sprüche Kapitel 3, Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und das ist so wichtig. Nicht nur erfahren, sondern erkennen. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und nicht ausschließlich nur verstehen. Und ich tue nur das, was ich verstehe. Ja, die alten Menschen in der Bibel, der Gideon war so. Ich will genau wissen, dreimal prüft er. Einmal auf der Seite, dann auf der Seite. Und dann die Traumdeutung. Und dann hat er so eine ganze Menge von Leuten, über 30.000 Leute zusammengetrommelt. Wir kämpfen, wir machen. Und dann sagt der Herr, beruhige dich, komm runter. Wer zuerst geheiratet hat, der soll nach Hause gehen zu seiner Frau. Und wer doof ist und so weiter, die sollen auch nach Hause gehen. Die sind unbrauchbar für die Schlacht. Und da bleiben am Schluss nur noch 300 Männchens übrig. Mit 300. Und die müssen dann am Wasser gehen und die werden getestet, diese Leute, diese 30.000. Und nur die wie Hunde das Wasser lecken, die werden gebraucht. Verstehst du? Die werden gebraucht und die werden dann eingesetzt vom Herrn. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Beruhige dich und sei ganz ruhig. Verlass dich auf ihn. Vertraue ihm. Das sind die Lehren, die ich weitergeben möchte. Die Lehren, die mir geholfen haben. Manchmal kann ich es gar nicht fassen. Gottes Siege werden nicht durch Heer und Macht und große Kraft errungen, sondern ja, durch den Heiligen Geist, durch wenig macht Gott sehr viel. Und Gott führt uns auf Wege, die er bestimmt hat, schon vor Grundlegung der Welt. Und so erkennen wir die Wege des Herrn. Wir müssen nur Ja sagen können, was er mit uns vorhat. Ich bin einverstanden, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe und wenn ich auch nicht kapiere und wenn mir nicht einleuchtet. Sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Dein Wille geschehe. Ist so wichtig, ihr Brüder und Schwestern. Denken wir nur an Josef und seine Brüder. Das schaffe ich nicht alles so heute zu betrachten, aber trotzdem, ich tue das, ich streife das, denn das gehört auch in diese Geschichte drin. Ja, Josef war das Lieblingskind seines Vaters und ich habe gesagt, hier finden die Sünden der Väter die Kinder. Er hat wieder diesen Josef bevorzugt, so wie seine Mutter ihn bevorzugt hat und die haben den Neid und den Hass der Brüder auf sich gezogen und die wollten Josef töten. Damit dieses Lieblingskind endlich mal uns Ruhe gibt, war neidisch auf ihn. Ja, Gott führt uns merkwürdige Wege. Gott verhindert, dass dieser Josef nicht getötet wird. Er wird in eine Zisterne gerade geworfen. Zufällig ist da was da, so ein Brunnen, ein Loch. Da wird er reingeworfen. Und die hätten dort verrecken lassen. Aber da kommt plötzlich so eine ismaelitische Karawane vorbei und die verkaufen den Jungen als Sklaven. Und so kam Josef nach Ägypten als Sklave. Gottes Wege sind merkwürdige Wege. Und das ist, was ich hier als Lehre weitergeben möchte. Weißt du, warum kommt er gerade im Haus von Potiphar? Potiphar war Mundschenk hier Kämmerer beim Pharao. Er wusste ganz genau, was beim Pharao passiert und wie das passiert. Er war ein Diplomat. Und Josef hätte nie und nimmer als Hirte irgendwo Diplomatie studieren können, aber hier durfte jetzt beim Potiphar, er durfte alles hören, was alles passiert da im Kabinett, in der Kanzlei oder im Schloss. Er kriegt alles mit und dort wurde ihm Stück für Stück die Arbeit gezeigt, was eines Tages seine Arbeit sein wird. Weißt du, Gott bringt uns in die richtige Schule, zu den richtigen Lehrern. Und wir müssen warten, bis wir so reif sind, dass wir was lernen können. Und gut, wenn wir nachher lernen. Und wichtig ist in unserem Leben, sind wir noch lernfähig. Viele Menschen sind nicht mehr lernfähig, besonders bei den Deutschen, die denken, wenn sie aus der Schule sind, ich weiß alles. Und da lernt man nicht. In Amerika ist es total anders. Ich habe da eine Frau mal kennengelernt in den USA. Mit 80 Jahren macht die noch Abitur. Verstehst? Und hier, ich habe doch alles gelernt, verstehst? Ich weiß doch alles. Dort wurde Stück für Stück in seinen Dienst eingewiesen, weil Gott es wollte, dass er eines Tages auf dem Thron sitzt und dass die ganze Familie kommt und sagt, Majestät, König, und so weiter. Das, was in der Vision verankert war im Leben von Josef, da wird mein Vater, meine Mutter und meine Brüder kommen und werden sich vor mir verbeugen. Du siehst, er hat Gott überlassen. Der Herr war mit Josef. Dein Leben wird gelingen. Das ist wieder eine Lehre, die ich weitergebe. Ich lasse es einfach nur reinfließen. Eine Lehre, die dein Leben verändert. Erlaub es Gott. Lass es Gott machen, wie er es will. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Meine Oma hat mal Pullover gestrickt, wollte für mich einen Pullover stricken. Und dann strickt sie und dann zeigt sie, Johannes, schau, das wird ein Pullover. Und er sagt, Oma, so ein Pullover werde ich nicht anziehen. Weißt du, ich habe nur die Rückseite gesehen von Pullover, aber nicht die Außenseite, wie es äußerlich nachher aussieht. Als es fertig war, war es sehr schön, also schönes Muster, so richtig nordisch. Aber von der anderen Seite, von der Rückseite, das war ein Chaos, Durcheinander. Später hat sie die Fäden alle abgeschnitten und hat mir dann diesen Pullover geschenkt. Am Anfang verstehst du auch nicht, dass so ein Durcheinander, so ein Chaos, so eine Verwirrung. Und auch im Leben vieler Heiligen ist eine Verwirrung, ein Durcheinander, das klappt nicht. Und es sieht gar nicht so aus, als wenn das was Vollkommenes daraus rauskommen würde. Und jetzt passiert sowas, der Herr war mit Josef. Und so kam er zuletzt über das Haus Potiphars und war über das Haus gesetzt und Gott war mit ihm und es gelang ihm alles und so weiter. Als dann die Frau Potiphar sich in ihn verschaut hat und es von ihm Sex haben wollte, weigerte sich Josef und flüchtete und da kommt die nächste Etappe, die nächste Periode, die nächste Phase in seinem Leben. Über ihn wurden Lügen erzählt. Er wollte mich vergewaltigen. Er wollte Sex mit mir haben. Ja, er wollte. Und da werden Lügen verbreitet und wegen Lügen kommt er ins Gefängnis. Und ich sage dir eins, manchmal arbeitet Gott so, dass über dein Leben Lügen verbreitet werden. Du kommst ins Gefängnis, wirst ausgeschaltet. Weißt du, hier im Gefängnis ist Josef frei geworden von der Sklaverei, denn damit hörte die Sklaverei auf. Der wurde von dem Pharao weggenommen, kam ins Gefängnis, weil er ja vorangeblich sich vergehen wollte an seiner Frau, obwohl das nicht stimmte, wohl wenn sie da dann lügen. Aber so wurde Josef ins Gefängnis gesteckt. Du siehst, wie Gott einen führt, wie Gott einen befreit. Ja, auf mysteriöse Art und Weise. Auch dort im Gefängnis wurde der Josef gesegnet, der Herr war mit ihm. Und dort hat er plötzlich auch wieder viel Verantwortung bekommen. Er ist dort Kapo geworden, also ja Chef geworden. Er hat alle anderen Gefangenen mitbetreut und da kommt auch eines Tages der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos ins Gefängnis. Also es muss ein politisches Gefängnis gewesen sein, ein vornehmes Gefängnis gewesen. Ja, da kommt er rein. Und Josef sollte sich um die beiden kümmern und nicht nur über die beiden, sondern auch die anderen Gefangenen, die waren ihm anvertraut, weil Gott mit ihm war. Und es begab sich, dass der Mundschenk und der Bäcker beide zusammen einen Traum hatten. Also Gott fügt es, dass plötzlich die zwei Kerle träumen. Und zwar gleich ähnliche Träume und so weiter. Kannst du ja nachlesen, diese Geschichte. Aber die können mit diesen Träumen nichts anfangen. Aber sie wussten, Josef ist ein professioneller Traumdeuter. Ja, und er deutet die Träume auch wahrscheinlich den anderen Gefangenen. Hat andere, weißt du, von nichts kommt nichts. Aber man übt sich im Traumdeutung, dass man es versteht. Und er deutet den beiden den Traum hier. Der Mundschenk wurde in seinem Dienst wiedergestellt und der Bäcker wurde hingerichtet. Und es hat alles gestimmt. Und er wurde vergessen. Weißt du, Gott erlaubt, dass du vergessen wirst, abgeschrieben wirst, irgendwo unter fernen Liefen. Ja. Keine denkt mehr an dich. 2 Jahre vergehen hier. 2 Jahre vergehen. Niemand denkt mehr an Josef. Bis eines Tages dieser Pharao einen Traum hat. Und dann erinnert sich der Mundschenk, ach, im Gefängnis, der hat meinen Traum, mein Leben gerettet durch seinen Traum. Und es erzählte, als Mundschenk ständig ja beim Wein einschenken, erzählte, da gibt's einen, im Gefängnis sitzt einer und 2 Jahre lang vergessen. Weißt du, manchmal erlaubt Gott, dass du 2 Jahre vergessen wirst, bis der richtige Moment, bis der richtige Augenblick kommt, bis die Träume wirklich gebraucht werden. Weißt du, nur Traumdeuten, wenn die Träume nicht gebraucht werden, ist für die Katz. Aber jetzt, die Situation ist da. Und so begab sich, dass der Mundschenk dem Pharao erzählt, was er im Gefängnis erlebt hat. Josef legt die Träume des Pharao aus, wird ausgelegt, 7 fette und 7 magere Jahre. Ganz einfach, legt aus und es wird eine Dürre kommen. Das sagt er, Er prophezeit gleichzeitig, Gott gebraucht, weil er den Heiligen Geist hat und der Herr mit ihm war. Er gebraucht, dass er auch richtig den Traum auslegt. Es gibt Traumdeutungen, die sind ohne Heiligen Geist. Die kannst du vergessen, verstehst du, die sind psychologisch, tiefenpsychologisch ein bisschen, kann man alle erklären, die Träume, die ganzen Traumbücher, was so Land auf Land abgibt. Aber durch diese Weisheit hier wurde Pharao angewiesen, Silos zu bauen, und dann hat er plötzlich bekommen den zweithöchsten Rang in Ägypten. Du musst vorstellen, jetzt ist er plötzlich über dem Potiphar. So ist, wie Gott arbeitet. Plötzlich muss der Potiphar ihm Wein ausschenken. Wenn es noch gibt, verstehst du, nach 4-5 Jahren, wenn er noch im Dienst ist. Ja, plötzlich wird der, der dir dienen sollte, der dich weggeworfen hat, der dich abgelehnt hat, plötzlich bist du sein Diener, sein Vorsitzender, sein Vorsteher, was auch immer. Als die dürren Jahre kamen und das Korn überall in Ägypten knapp wurde, nach 2 Jahren zogen die Brüder Josefs nach Ägypten, um Korn zu kommen. Die haben gehört, dort gibt's noch Korn. Weißt du, Gott arbeitet. Gott will eine Familie retten. Und ganz besonders die Familie von Jakob, weil er auf die abgesehen hat, weil Gott für diese Familie verheißen hat. Ich will dich segnen, ich will mit dir sein. Und egal, was mit dir passiert, ich werde dafür sorgen. Und hier ist, Gott macht seine Pläne. Gott ist der Manager in der Geschichte beim Jakob und beim Josef. Ja, und dann gehen sie hin, wollen Korn kaufen, und weißt du, der Josef hat gar nicht so fromm ausgesehen. Du darfst nicht auf das Äußere gehen. Vergiss das Äußere. Josef war glatt rasiert, seine Glatze war poliert, er war ein richtiger Pharao, sprach wie ein Pharao, wurde getragen auf eine Sänfte wahrscheinlich, denn er war der zweite Mann im Reich. Der ägyptische Mann, verstehst du, lauter Diener und was weiß ich, riecht nach wunderbaren Parfümen. Der ägyptische Mann, und der erkennt seine Brüder. Und dann sagen sie, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Verstehst du? Gauner sind es. Verbrecher sind es. Den Bruder haben sie verkauft, ausgeliefert. Die wissen es nicht, wer dieser Josef ist. Du siehst, wie Gott ist. Und jetzt könnte Josef wütend sein. Und ist auch das Herz des Josefs wurde vorbereitet, dass er, als seine Brüder sieht, dass er sie nicht umbringt, würde er schnell im Sack stecken können und in den Nil werfen. Das hätte er einfach machen können. Es war in seiner Macht. Was wollt ihr? Ihr seid ja Betrüger. Und er hat auch so veranlasst, dass sie als Betrüger herauskamen. In jedem Gefäß hat er was, in jedem Sack der Brüder hat er was reingelegt, verstehst du? Ihr seid Betrüger, habt mein Kelch geklaut. Aber er gab sich denen nicht zu verstehen als solches. Zuerst einmal, weißt du, der prüft sie, testet sie. Bei Josef war das, Gott hat mich vergessen lassen, was ihr mir angetan habt. Gott führt uns weiter. Eine ganz wichtige Lehre ist, Gott führt uns weiter, wenn wir es vergessen haben, abgeschlossen haben, zu den Akten gelegt haben, uns eine Glatze rasiert haben, uns parfümiert haben, uns eingecremt haben, die ganze Trauerzeit beendet. Gott hat uns ja jetzt auf den Thron gebracht und so weiter. Warum muss ich mich so aufregen über das Vergangene? Die Vergangenheit hat er abgeschlossen. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir unsere Vergangenheit abschließen. Eine wichtige Lehre. Dass wir vergeben. Und Gott hat ihn gesegnet mit 2 Söhnen, als er vergaß, was die Brüder alles angetan haben. Ephraim und Manasse. Das sind nachher Stammväter geworden im Volk Israel. Gott hat ihn gesegnet. Und er hat eine heidnische ägyptische Frau geheiratet, die war nicht von gelobten Land, kam nicht aus Kanaan, auch nicht aus Mesopotamien. Es war eine Hethiterin, der ägyptische Mann. Weißt, schau nicht auf das Äußere. Das ist sehr wichtig, wenn du im Leben weiterkommen willst. Weißt du, selbst die Leute, die, sagst du, ein Heide, ein Gottloser, ein Götzendiener, die beten die Toten an. Totenkult war in Ägypten zu jener Zeit ganz groß verbreitet. Und es ist Gott, der Josef hier weitergeführt hat. Gott führt eigenartige Wege, die Menschen. Wenn du dein Leben jetzt anschaust, ist auch so etwas Eigenartiges, wie das alles so gekommen ist, wie das geschehen ist, wie das passiert ist. Gott arbeitet auf die Ewigkeit hin. Denn wir sind zum Regieren bestimmt, nicht nur zum Schlafen im Bett. Josef war bestimmt. Und wie viele Tage, 2 Jahre wurde vergessen im Gefängnis. Ja, und er ist verzweifelt gewesen und so weiter. Was hat Gott mit mir vor? Soll das meine Endstation sein? Nein, das ist doch keine Endstation. Bei Gläubigen gibt es keine Endstation. Da geht Fortsetzung folgt, die Sache geht weiter. Und erst nach vielem Auf und Ab erkannte er rückblickend den Sinn des Ganzen, das, was Gott vorhatte. 1. Mose 45, Vers 4 und folgende Verse. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Kommt ein bisschen näher, ich will mit euch sprechen. Und als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef. Tu, da wäre es für dir am liebsten gewesen, der Boden tut sich auf und verschluckt sie. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann kann er bestimmt wahrscheinlich auch so ein paar Situationen ansteigen. Wisst ihr noch, unser Papa, was der war und was da alles passiert ist? Und nun bekümmert euch nicht und ärgert euch nicht darüber, dass ihr mich damals verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat Gott mich hierher geschickt nach Ägypten, um euch zu retten, meine ganze Familie zu retten. Manchmal müssen Leute Dinge erleben und durchmachen, die Hölle durchlaufen, Spießruten laufen und was auch immer ist, weil Gott eine Familie retten will. Eine ganze Sippe, ein ganzes Volk. Und dies ist jetzt das zweite Jahr, sagt Josef, dass die Hungersnot im Lande herrscht. Und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und ohne Ernten sein. Macht euch gefasst, könnt gleich hier bleiben. 5 Jahre wird es geben. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden übrig bleibt und um euch am Leben zu erhalten. Deshalb bin ich hier, das ist eure Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das ist so wichtig, das ist ein Schlüsselvers. Nicht ihr habt mich hierher gelockt, nicht ihr habt mich hierher getrieben, nicht ihr habt das veranlasst, sondern Gott hat es veranlasst. Wichtige Lehren. Und er hat mich zum Pharao gesetzt, zum Vater über Ägyptenland. Der Herr hat es gemacht. Und ich bin Herr über das ganze Ägyptenland, außer über den Pharao selbst, über die Königsfamilie. Aus dieser Begebenheit sollten wir lernen, Gott zu vertrauen. Wie unerklärlich und komisch ja, die Umstände manchmal sind und aussehen mögen, wir dürfen uns sicher sein, Gott hat seine Finger mit im Spiel. Gott hat in meinem, in deinem, in unserem Leben die Finger mit im Spiel. Er schiebt diese Schachfiguren und mit einem Zug hat er dann alles erledigt. Denn wenn wir Gott unsere Wege anbefehlen, und das ist so wichtig, ihm unsere Wege anbefehlen und ihn um Führung bitten und so weiter, dann wird er uns leiten, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Kairos und Rema und so weiter. Auch schwere Wege sind Gottes Wege, Brüder und Schwestern. Auch schwere Wege. Nimm alles aus Gottes Hand. Ich will dich trösten, wenn du jetzt hier diese Predigt hörst. Nimm alles aus Gottes Hand. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Wille des Herrn oder der Name des Herrn sei gepriesen. Er weiß, was er macht. Seine Wege führen zum Ziel. Seine Wege haben ein Happy End. Lies mal die Offenbarung. Schau diese ganzen Katastrophen, die ganzen Gerichten, den Antichristen, den falschen Propheten. Es gibt ein Happy End. Gefallen! Gefallen ist die Babel! Gefallen! Nur starke Menschen bekommen schwere Wege. Weißt du, Schwächlinge kriegen nicht diese Wege. Einem anderen, da würde das gar nicht, der würde gar nicht durchkommen. Aber starke Menschen bekommen schwere Wege. Nicht jedem traut Gott was zu. Gott legt eine Last auf und Gott hilft auch, sie zu tragen. Darum halte durch auf seinen Wegen. Auch wenn sie schwer ist, vertraue Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Lass dich von Jesus ermutigen. Jesus ließ sich in den letzten Stunden, in den letzten Zügen seines Erdenlebens, als er sich im Garten Gethsemane von einem Engel stärken lassen, vom Heiligen Geist meines Erachtens, denn der Engel können Jesus gar nicht dienen, der Heilige Geist, und er wurde gestärkt. In dieser Kraft konnte er die ganzen Peitschenhiebe erhalten oder ertragen, deine Dornenkrone konnte er erhalten, das ganze Gespött konnte er ertragen, er konnte die Kreuzigung ertragen, stell dir mal vor, durch die Hand, die Nägel durchschlagen und so weiter, was der alles erduldet hat, der konnte es alles erdulden, weil der Heilige Geist ihn stark gemacht hat. Gott macht uns stark, damit wir das Schwere ertragen können, ihr Lieben, die Herausforderungen annehmen können. Der steht da und der schwieg. Der Heilige Geist macht dich stumm, wenn es sein muss, dass du schweigst und sagst, ich werde nicht rebellieren, ich werde mich nicht aufregen, ich werde da nichts unternehmen. Er wusste, welche Freude vor ihm lag, bei Jesus. Und wenn du weißt, welche Freude vor dir liegt, du lebst für das Ziel, für den Thron, für die Herrlichkeit, ich bin bestimmt zum Regieren, Gott will mich auf den Thron bringen. Und bestimmt, als er im Haus des Potiphars war, hat er gedacht, ja, so möchte ich auch eines Tages sein. So möchte ich auch einmal regieren, wie dieser Pharao hier, dem dieser Potiphar dient. Er lebte vom Ziel her. Er hielt durch bis zum Ende. Und Geschwister, Gott segnet uns erst dann, wenn wir durchhalten bis zum Ende. In meiner Bibel heißt es, sei getreu bis ans Ende, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Halte durch. Und du kannst nur durchhalten, wenn du das erlebst, was Jesus erlebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Erlebst du, dass du durchhalten kannst. Dass du nicht wegwirfst dein Vertrauen. Und dann ist es völlig egal, ob dein Weg steinig ist, ob das Ziel noch so weit weg ist oder fast unmöglich zu erreichen, oder das sind tiefe Täler, undurchdringbar, unüberwindbar, Dschungel, was weiß ich, Wüstenstätten, was auch alles sein mag. Du gehst in der Kraft Gottes. Und hier, Jesus ging in der Kraft Gottes nach Golgatha. Hier, Josef ging in der Kraft Gottes zum Pharao und nach Ägypten als Sklave, und er wusste, Gott hat die Finger mit im Spiel. Und von Elia heißt es, und durch die Kraft der Speise, was Gott ihm damals gegeben hat, komm raus aus deiner Höhle, wie Gott ihn gestärkt hat. Durch diese Kraft ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes ankam, bis er den Thron erreichte. Psalm 42 lese ich, Vers 13. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Vielleicht geht es dir genauso wie dem Josef, wie dem Elia, der sterben will und sagt, ich bin nicht besser wie meine Väter. Oder auch der Herr Jesus im Garten Gethsemane, vielleicht geht es dir nicht besser. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte vertrauend auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich werde ihm noch danken. So wie Josef, er hat Gott gedankt, dass Gott bis hierher alles wohlgemacht hat. In Römer Kapitel 15, Vers 5. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost gibt, standhaft zu bleiben. Gott ist es. Ich kann dich nicht halten. Meine Predigten können dich nicht halten. Aber Gott ist es, der dich hält in schwierigen Situationen, in Stürmen, in Krisen. Er kommt dir mittendrin im Sturm entgegen, so wie bei den Jüngern auf dem See Genezareth. Er ist es. Kein Mensch kann einen Menschen trösten. Ja, der kann dich streicheln, der kann dich lieb haben, der kann dir auf die Schulter klopfen, aber trösten kann dich nur der liebe Gott. Im Grunde genommen kann nur der liebe Gott und der Heilige Geist, denn in der Bibel heißt es vom Heiligen Geist, und er wird bei euch bleiben ewiglich. Also, auch über das Tal des Todes geht der Herr mit mir, bis ich das Ziel dort erreiche. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist bei denen nahe, die verzweifelt sind. Bist du heute verzweifelt? Fix und fertig, erledigt? Der Herr ist bei denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Ja, alle Hoffnung verloren. Hoffnung ist eigentlich eine Gewissheit, aber du hast diese Gewissheit verloren, dass es alles gut wird, dass alles in Ordnung wird und alles einen Sinn hat. Wir haben ein altes, schönes Lied, ich weiß nicht, ob wir das hier auch manchmal singen. Ich glaube, wir haben auch schon, auf jeden Fall in unserer Gemeinde, immer wieder mal gesungen. Erscheinen meines Gottes Wege, mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen Wünsche, die ich hege, still unter im Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir durch Schmerz und Qual gebracht, dann darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Schönes Lied, schöne Gedichte. Wenn mir, aus dem 19. Jahrhundert ist es, wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief die Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, wo bin ich denn, verstehst du, bei banger Tränenreich erwacht, ein Glaubensfünklein dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum, still mein Herz und lass vergehen, was irdisch unvergänglich heißt. Klammer dich nicht an diesem Zeug da. Im Lichte droben wirst du sehen, dass Gott, das Gut, die Wege, die er einst, ja, weißt, die Wege, die er weiß. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Bei Gottes Wegen stimmt die Richtung, stimmt die Bestimmung, stimmt die Erfüllung. Bei Gott stimmt alles. Da ist alles abgestimmt. Gott macht keinen Fehler. Seine Wege sind direkte Wege. Auch wenn es manchmal Umwege sind. Das sind einfache Wege. Dass selbst die Narren nicht fehlgehen können. Das sind schnelle Wege, die führen uns sicher zum Ziel. Zur Gesundheit. Zur Vollendung. Seine Wege sind frei von Hindernissen und Umwege. Frei von menschlicher Kurpfuscherei. Das sind Gottes Wege. Er macht keinen Fehler. Du umgehst den Feind. Da denkt er, warum kommt er nicht? Der wird in 100 Jahren nicht mehr kommen. Denn er ist schon am Ziel. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche Kapitel 16, Vers 9. Geschwister, eigentlich werde ich noch darüber noch viel zu sagen und ich werde am 19. Juni, am Mittwoch, darüber sprechen. Überlass alles Gott. Das wird die Botschaft am Mittwoch, den 19. Juni sein. Überlass alles Gott. Gott macht keinen Fehler. Halleluja. Himmlischer Vater, ich möchte dir für dein Wort heute danken, dass du uns alles verheißen hast und dass du den Weg weißt. Du bist ja der Wegweiser. Du hast den Plan für unser Leben erdacht. Bitte schenk uns die Gnade, auf all unseren Wegen dich zu erkennen und auch dich anzuerkennen, dass du nie einen Fehler machst. Du führst uns auf rechter Straße. Halleluja. Schenk uns das Vertrauen zu dir, wenn unser Verstand auch ja anders sagen möchte. Lass uns alle Zeit dir geborgen sein, in dir geborgen sein, den Weg zu gehen, den du für uns bereitet hast, lieber Gott. Wir gehen, ja, wir gehen schon hier vorbereitete Wege. Wir tun hier schon vorgearbeitete Arbeit und Herr, wir gehen hier schon in deiner Spur Schritt für Schritt und dir allein, Herr Jesus, sei Lob und Dank und Preis in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du es auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Amen.